Cash,
Ether,
Lisk
oder Hedgetrade. Die Zukunft vom Finanzmarkt ist virtuell und das digitale Anlegen boomt.
You are your own bank CEO plötzlich, oder? Du hast die Verantwortung plötzlich für dein Vermögen. Ob das willst du übernehmen und das kannst du übernehmen, ist eine andere Frage.
Genau in diese Welt taucht Stefan Lendi, der neue Host vom PostFinance-Podcast, ein. Zusammen mit dem Fintech-Experten Rino Borini und dem Alexander Thoma. Er ist Lead Digital Assets bei PostFinance.
Wenn man es ausprobiert, lernt man am meisten. Man muss die Handtracking machen, man muss selber Erfahrungen sammeln und so kann man das Wissen am besten aufbauen.
In den nächsten 30 Minuten werden Kryptowährungen frisch durchleuchtet. Willkommen zum PostFinance-Podcast.
Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Ausgabe vom PostFinance-Podcast. Wir reden über ein ganz spezielles Thema, und zwar über Cryptocurrencies. Wir reden über sogenannte NFTs, über Bitcoins und versuchen, in dem ganzen Krypto-Dschungel da durchgeführt zu werden und ein bisschen mehr zu verstehen auch zu dem Thema. Vielleicht werden wir sogar Krypto-Millionärinnen und Millionäre nach dieser Folge. Wir werden es sehen. Schön, dass ihr da seid. Rino Borini, Krypto-Expertin, ist bei uns.
Hoi, Stefan.
Und ebenfalls der Dr. Alexander Thoma, Lead Digital Assets, Venture Innovation und Venturing von der PostFinance. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
Helfen mir jetzt zuerst mal das Thema Cryptocurrencies, Bitcoins, Blockchain. Wie finde ich einen Einstieg in das Thema, wenn ich noch gar keine Ahnung habe davon?
Ja, einfach mal anfangen. Also vielleicht mal ein paar Sachen lesen, und ich bin immer ein grosser Fan. Du mal 100 Stutz, es gibt zum Beispiel Bitcoin-ATMs, mal 100 Stutz reinschmeissen, ein Wallet runterladen und einfach mal probieren. Und so dann eigentlich erkunden.
Also einfach mal machen und ausprobieren. Aber jetzt, so ein Bitcoin, was ist ein Bitcoin, was ist eine Cryptocurrency und was ist die Blockchain? Nimm uns mal die Begriffe ein bisschen genauer auseinander rein, bitte.
Gut, also die Basis von all dem Ganzen, wo wir jetzt da reden, das ist eigentlich die Blockchain-Technologie. Und die allererste Anwendung darauf ist der Bitcoin. Seit 2008 ist das entstanden. Und der Bitcoin ist einfach die Mutter aller Kryptowährungen. Und in der Zeit sind dann eben neue Projekte, neue Protokolle entstanden, die neue Möglichkeiten anbieten. Alles basiert aber auf dieser Blockchain.
Und die Blockchain, da geht es eigentlich darum, dass man das Finanzsystem, so wie es existiert, weiterentwickelt oder sogar neu erfindet.
Ich will nicht sagen, nicht nur für das Finanzsystem, sondern die ganze Wirtschaft wird sich verändern dank Blockchain-Technologien. Aber natürlich auch für die Finanzbranche. Ich meine, es gibt jetzt schon, jetzt sind wir gerade ein bisschen im Deep Dive, aber im dezentralen Finanzsystem kann ich schon Kredite aufnehmen und so weiter. Das ist jetzt halt nichts für private Anleger oder für Leute, die nicht rauskommen. Also es gibt schon sehr viel. Aber es gibt neue Möglichkeiten für die Finanzbranche auch und am Schluss sind eben auch für Kundinnen und Kunden.
Wann hat die ganze Geschichte angefangen?
2008 ist eben das Bitcoin White Paper von Satoshi Nakamoto auf den Markt gekommen und 2009 die allererste Transaktion stattgefunden. Und das ist der Bitcoin. Lange Zeit war nichts da gewesen, nur der Bitcoin. Ich habe es am Anfang auch nicht so ganz geschnallt. Und dann 2014, 2015 ist dann die zweitgrößte Kryptowährung entstanden, Ethereum, die versucht hat, ein bisschen anders zu machen vom Technologie, vom Ansatz her. Und inzwischen gibt es 17.000, 18.000 Coins und Tokens und davon ist natürlich ein grosser Teil auch Schrott.
Jetzt, ich bin der klassische Bankgänger, der sein Bankkonto, sein Postkonto hat, das Kärtchen in den Automat hineinschiebt, es kommt Bargeld raus und so zahle ich meine Rechnungen. Jetzt gibt es ja nicht einfach irgendwo einen Bankomat, wo dann irgendwelche Bitcoins rauskommen.
Doch. Es gibt inzwischen etwa 70, 80 Bankomaten, wo Bitcoin oder Ethereum oder andere Kryptowährungen rauskommen. Und das Interessante ist, sie sehen eigentlich schöner aus als die traditionellen Bankomaten. Und du kannst sowohl Bitcoin rein tun und kriegst Spargeld raus oder kannst Spargeld rein tun und kriegst Bitcoin raus.
Also ein Bitcoin, wie kommt der Bitcoin raus? Da kommt jetzt keine Münze raus oder ein Plastikkärtchen raus, komme ich einen Barcode über. Was kommt aus dem Automat raus?
Also die Kryptowährung läuft auf den QR-Codes, also Paper Wallets zum Beispiel. Und auf das Paper Wallet ist nachher der Wert. Also wenn du eine 100er-Note in der Bankomat rein, also in Krypto-ATM reinschmeißt, kommt das Papier raus mit einem QR-Code, mit zwei QR-Codes. Und der eine ist eben sozusagen dein Vermögen drauf und dann kannst du das für ein Krypto-Wallet scannen und dann hast du das Vermögen bei dir.
Ich habe digitalisiertes Geld und das Crypto-Wallet, das ist auch das digitale Portemonnaie, wo dann das digitale Geld reinkommt.
Richtig.
Das heißt, es ist eine App auf meinem Handy oder wie komme ich zu so einem Wallet?
Das ist eben genau so eine Krypto-App, die du kannst runterladen. Da gibt's ganz verschiedene. Und dann nachher musst du das natürlich auch unterhalten. Du musst dir ein paar wichtige Fragen stellen. Und dann nachher hast du eigentlich über das sozusagen den Zugriff zu deinen Kryptos. Aber Bitcoins oder NFTs oder was auch immer, die sind nicht mehr auf der Blockchain. Oder nicht auf der Blockchain, auf der Technologie gelegen. Das ist eigentlich nur ein Interface, um auf die Zugriff und dann nachher mit denen zu arbeiten, zum Beispiel senden, empfangen, handeln, whatever.
Das heisst, ich habe eine App auf dem Handy und habe so direkt den Zugang, eben nicht zu einer Bank oder zu jemandem, wo dazwischen ist, zu einem Vermittler, sondern direkten Zugang auf die Blockchain, wo meine Bitcoins oder meine Cryptocurrencies nachher liegen.
Genau, also du hast eigentlich so der Bank, und das war die Idee von Bitcoin, die Intermediäre, die Zentralbanken wie Banken und für Finanzinstitute auszuschalten. So bist du eigentlich so, you are your own bank CEO plötzlich, oder? Du hast die Verantwortung plötzlich für dein Vermögen. Ob das willst du übernehmen und das kannst du übernehmen, ist eine andere Frage. Aber jetzt hast du kein Callcenter, kannst anrufen, sie ist, hallo, ich habe meine Zugangsdaten verloren.
Und dann besser den Zugangscode eben nicht verlieren. Was passiert, wenn der Zugangscode zu dieser Blockchain plötzlich verloren geht?
Ja, dann ist das Problem, weil dann hast du niemanden, den du fragen kannst, und unter Umständen ist das für immer verloren, was schon etliche Mal passiert ist.
Also die Fälle hat es schon gegeben, dass da Hunderttausende von Bitcoins plötzlich irgendwo in der Welt aussen rumschweben.
Absolut. Bitcoin im Millionenbereich, im Wert, US-Dollar-Bereich, sind verloren und wir haben keinen Zugang mehr dazu.
Also Assets, die einfach weg sind.
Ja.
Das heisst, für mich als Kunde, ich gehe jetzt an einen Bitcoin-Bankomat, wo du gesagt hast, es sieht noch schöner aus als der reguläre, schiebe mein Kärtchen rein, tue Bargeld rein, komme einen Code über und muss mich dann aber zuerst noch entscheiden, für mein Crypto-Wallet habe ich eins, wo ich direkt selber bankdirekt spiele, auf Blockchain gehe, meine Coins dort deponiere, wenn ich den Code verliere, ist vorbei, oder ich gehe über eine Bank, über einen Intermediary, über jemanden dazwischen, wo quasi die Passwörter für mich aufbewahrt.
Genau, du hast wirklich die Chance. Also, noch ist es sehr zögerlich in der Schweiz, oder? Was ich eigentlich sehr erstaunlich finde. Wir sind Crypto Nation Switzerland und viele Banken tun sich da ein bisschen schwer mit dem Thema, obwohl Kundinnen und Kunden draussen das wollen. Also, ein Teil, ein grosser Teil, immer mehr. Und ich glaube, es hat sehr viel Berechtigung, dass Banken könnten die Funktion übernehmen, weil Banken nach wie vor einen Trust haben. Aber es geht einfach viel zu langsam.
Es geht viel zu langsam. Ihr bei der PostFinance sind ja aber an genau dem Thema dran.
Genau. Also, wir haben natürlich etliche Leute befragt und wir sind der starken Meinung, dass es eine grosse Masse an Schweizerinnen und Schweizer oder Leute in diesem Land gibt, die die Verantwortung selber nicht haben wollen, die eben nicht CEO von der Bank sind, sondern die froh sind, wenn jemand einem die Verantwortung abnimmt. Und wir sind relativ loyal, wenn es um unsere Bank geht, als Menschen in diesem Land, und entsprechend möchten gerne Leute die Geschäfte bei ihrer Hausbank erledigen, so wie sie alle anderen ihre Finanzgeschäfte ebenfalls bei der Hausbank erledigen.
Es ist ja durchaus ein Vertrauensverhältnis da. Man kennt sich seit Jahren, man kennt sich seit Jahrzehnten.
Absolut. Und eine Bank kann hier eigentlich eine ideale Rolle spielen und Services und Produkte rund um das Ökosystem anbieten.
Wo stehen die? Ja.
Vielleicht noch ein Aspekt, oder? Also, die Banken, die werden ja täglich x-mal angegriffen. Also, die haben extreme Schutzvorkehrungen gemacht für Cyber. Also, das Geld, also, die Banken sind eigentlich Hochsicherheitstrakt. Und weißt, wenn du das natürlich dann selber machst und das nicht so im Griff hast, jedes Handy ist hackbar. Und dann kann natürlich auch ein Böswilliger da einfach reinkommen. Also, das ist möglich. Mhm. Und deswegen muss man sicher, wenn man es selber macht, das wirklich verstehen, was man macht. Und sonst ist eben, wie es der Alex auch gesagt hat, macht das einfach extrem viel Sinn. Lass doch von jemandem machen, was versteht.
Also nicht nur das Vertrauensverhältnis, das ich bereits habe, zu meiner Bank, zu meiner Hausbank, zu der PostFinance etc., sondern eben auch die Sicherheit für die entsprechenden Codes, falls mal etwas wäre, falls man gehackt würde.
Absolut. Und vor allem auch die Benutzerfreundlichkeit. Man darf nie vergessen, wir haben in den letzten Jahren enorm viele Fortschritte gemacht in der Benutzerfreundlichkeit. Aber es ist nach wie vor, gibt es gewisse Aspekte in dem ganzen Markt, wo man ein gewisses technisches Know-how braucht. Und für die breite Masse ist das nicht gäbig, wenn sie sich das Wissen zuerst aneignen müssen, sondern sie sind froh, wenn sie jemanden haben, der einem die technische Komponente abnimmt und das Ganze in einer benutzerfreundlichen Art und Weise bietet.
Ihr habt das Wissen, ihr habt das Know-how. An was arbeitet ihr im Moment bei der PostFinance? Ihr seid einer von denen, die gesagt haben, wir möchten die Themenwelt genauer anschauen. Rino, du hast gesagt, da sind gewisse Ängste auch rum in der Branche, dass vielleicht das traditionelle Geschäft könnte aufhören. In welche Richtung geht's bei euch bei der PostFinance?
Genau, also wir sind ja bei der PostFinance natürlich nicht eine Insel, und die Entwicklung ist nicht an uns vorbeigegangen. Wir sind jetzt schon mehrere Jahre an diesem Thema dran. Notabene, sehr wahrscheinlich jede Bank setzt sich in der Schweiz momentan mit dem Thema engers auseinander. Wir auch. Wir haben auf der einen Seite, sagen wir mal, eher explorativen Bereich, wo wir in einem Sandkastensetting relativ viele Sachen ausprobieren. Da geht es wirklich um schnelle Piloten, wo wir Sachen am Markt testen, Erfahrungen sammeln, Wissen aufbauen. Da sind wir vor allem im Payment-Bereich tätig, wo wir digitale Schweizer Franken machen, wo wir nachhaltige Ökosysteme schaffen mit zweckgebundenen Währungen. Wo wir Übersichtsseiten machen und Know-how aufbauen im Security-Token-Bereich. Wir sind Mitglied von der Swiss Blockchain Federation da, wir sind Gründungsmitglied vom Verein Digital Asset Switzerland.
Also extrem breit aufgestellt, absolut, mit dem Ziel auch sehr breit, vieles auszuprobieren, nicht lange darüber zu reden und Konzept und Papier zu schreiben und zu füllen, sondern ausprobieren, genau, schauen, was geht, was funktioniert.
Genau, weil der René hat ja vorhin gesagt, der Rino, Entschuldigung, hat es ja vorhin so gesagt, wenn man es ausprobiert, lernt man am meisten. Man muss die Handtracking machen, man muss selber Erfahrungen sammeln und so kann man eigentlich das Wissen am besten aufbauen.
Dass wir uns in dem Dschungel mit den verschiedensten Kryptowährungen besser zurechtfinden, haben wir für euch drei Kryptowährungen zusammengestellt, die man unbedingt sollte kennen. Ethereum ist die erste Blockchain, die wir jetzt miteinander anschauen. Und die Währung dazu, das ist Ether.
Genau, das ist die Währung dazu. Und ich glaube, es ist noch wichtig, in dem Kontext einmal aufzuzeigen, es gibt Bitcoin und da gibt es alles andere. Das ist für mich relativ wichtig. Es gibt alternative Coins und Bitcoin. Das ist etwas anderes. Und auf Ethereum...
Das wäre dann der Begriff von dem sogenannten Altcoin, den ich schon mal gelesen habe. Altcoin heisst eine Alternativwährung.
Genau. Und ich glaube, es ist noch wichtig. Man kann nicht einfach die Kryptowährungen so in einen Topf schmeißen. Da hat es immer auch ganz verschiedene Geschichten dahinter. Und Ethereum ist eine Blockchain, die ein bisschen weiterentwickelt worden ist von der Bitcoin-Blockchain, die es eben auch ermöglicht, dank intelligenten digitalen Verträgen neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Dort sind zum Beispiel NFT entstanden. Auf dieser Plattform laufen NFT und ganz, ganz viele
andere. Der Begriff muss man sich vielleicht erklären von den NFTs.
Das sind Non-Fungible Tokens.
Was heisst das? Non-Fungible Token?
Das sind also zum Beispiel, nehmen wir das Bild ganz einfach, eine Mona Lisa gibt's nur einmal. Und das wäre ein Non-Fungible Token. Gut,
das wird im Louvre noch debattiert, wie viele da noch im Keller unten sind. Ja, aber man gut. Geht davon aus, etwas, was es einmal gibt.
Richtig, genau. Und dann hast du einen Token dahinter, mit dem kannst du dein Besitztum, dein Eigentumsrecht darstellen. Oder? Das ist ein digitales Eigentumsrecht, wo du kannst sagen, ich habe den Token, ich kann die Eigenschaft von dem Bild, kann ich beweisen, dass es mir ist. Oder ein Musikstück oder ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Also ein Musikstück, das heisst, ich gehe in Zukunft nicht mehr in ein iTunes oder auf Spotify mir einen Song holen, sondern ich kann den direkt beim Künstler posten in dem Moment.
So sehe ich das grosse Bild, dass in ein paar Jahren, also Spotify wird sich in 10 Jahren komplett verändert haben. Ich sehe da schon eine riesen Chance, dass Musiker, Filmemacher eine Chance haben, ohne ihre Labels direkt zu ihrer Fanbase zu kommen. Das könnte über NFT passieren, genau.
Funktioniert aber auch bei Luxusgütern, wie bei Uhren zum Beispiel, dass ich kann beweisen, dass eine Rolex echt ist und wenn sie repariert, restauriert worden ist und so
weiter. Alles schon da.
Alles schon da und das alles mit Ether und mit Ethereum in dem Moment.
Vieles basiert eben auf dieser Ethereum-Plattform, genau.
Jetzt online wird gemunkelt, wenn man sagt 2022, der Wert wird sich um bis zu 400% steigern und so weiter. Stehst du zu so Prognosen, die gemacht werden? Oder kann man auch da sagen, wenn man riesige Renditen verspricht, dann wird das Risiko entsprechend also groß?
Ich finde so Prognosen ist Bullshit. Das ist auch in der alten Welt so. Wenn die Prognosen machen, die ja so gut wären, dann werden die nicht da an Prognosen schreiben, sondern irgendwo in der Karibik an ihrem Gin Tonic oder in einem geilen Drink. Ich glaube, man muss aufpassen, wenn so Leute kommen. Und das ist auch schon mal der erste Tipp für Anfänger. Wenn jemand dir Millionen verspricht, hey, Hände weg, oder Renditen von 2000%, 5500%, Hände weg, genau anschauen. Ethereum kann auch nochmal um 80% fallen. Durchaus möglich. Es ist extrem volatil, das Thema.
Also die Maxime der Finanzwelt, die ist geblieben, dass man sagt, je höher die Chance, je höher das Potenzial, umso höher entsprechend das Risiko.
Richtig.
Kommen wir zu der zweiten Währung. Der Big Daddy, der Bitcoin, das ist die erste Generation von Cryptocurrencies, die rausgekommen ist. Du hast vorher erwähnt, wenn das White Paper geschrieben worden ist, seit wann gibt es dann aber den Bitcoin?
Also eben, nach dem White Paper ist dann nachher eigentlich der erste Block ist sozusagen im Januar 2009 entstanden. Und von dort weg hat sich das eigentlich entwickelt, von einem kleinen Pflänzchen zu einer grossen Kryptowährung, zu einem grossen Asset auch. Ich meine, es ist fast etwa 850 Milliarden schwer. Und wenn man es vergleichen mit den grössten Unternehmen von dieser Welt nach Marktkapitalisierung, wäre Bitcoin Top 10 Unternehmen auf dieser Welt.
Gehen wir 10 Jahre zurück, dass wir den Vergleich haben. Du hast gesagt, von einem kleinen Pflänzchen jetzt bis hin zum grössten Dschungel, wenn man so will. 2012, Was hat denn Bitcoin damals gekostet? Was kostet er heute?
Also damals, 2012, war er etwa bei $10 gewesen. Und jetzt hättest du da $1000 investiert, also 10 Bitcoins gekauft, dann hättest du jetzt irgendwie, jetzt müsste ich rechnen können, also hättest du jetzt ein paar Millionen, oder?
Und das heisst, du hast den Weg gemacht, hast damals investiert, bist jetzt Multimillionär und musst nicht mehr arbeiten?
Man redet, man fragt nie einen, der nie einen Krypto-Aficionado fragt, ob er Kryptos hat oder Bitcoins hat.
Ich bin zuerst einmal froh, dass du noch da sitzt, aber die Diskretion, die wahren wir. Also nie jemand, der Bitcoins hat, fragen, wie viele Bitcoins hast du, und entsprechend für uns natürlich, wenn wir gefragt werden, die Frage nie beantworten.
Richtig.
Das ist die dritte Währung, die wir miteinander anschauen. Solana, die dritte Währung, da könnte man sagen, das ist der Ethereum-Killer sozusagen. Das heisst, die Währung, wo Ethereum den Kampf anseht.
Genau, die haben das so ein bisschen vor, dass sie eigentlich die Schwachstellen von der Ethereum-Plattform ausmerzen und eigentlich eine Weiterentwicklung herbekommen. Sie können bedeutend mehr Transaktionen abwickeln als Ethereum. Die Frage ist natürlich immer, wie sicher ist das System, wie stabil ist das System? Das sind noch viele offene Fragen. Also es ist ein Kampf momentan ein bisschen da von Cardano, Solana und. Also sagen die Blockchain 3.0 oder die dritte Stufe von Blockchains.
Wenn es gerade bei Bitcoin ist die Stufe 1 gewesen, dann nachher Ethereum Stufe 2, dann wären wir jetzt, Alex, bei der Stufe 3.
Genau, ja, also ist wichtig hier zu unterscheiden zwischen Ethereum, wo jetzt ohne Upgrade macht, weil sie natürlich die Defizite, die sie haben, in der Skalierbarkeit und in der Geschwindigkeit erkannt haben mit Ethereum 2.0, wo jetzt kommt, und Solana, aber auch andere Protokolle, die das von sich behaupten, dass sie eben Stufe 3.0 sind, wo natürlich die Features schon haben, aber natürlich auch jüngere Protokolle sind und andere Nachteile mit sich bringen.
Jetzt haben wir von den NFTs geredet, wir haben von der Blockchain geredet, von den Kryptos. Wir wissen, wie wir entsprechend zu Kryptos kommen, nämlich an schönen Bankomaten, mit der App auf dem Handy. So geht das alles für sich. Jetzt ist ein Begriff, den man immer wieder liest, sind die sogenannten Digital Assets. Und das ist etwas, was ihr bei der PostFinance auch genauer anschaut. Was sind Digital Assets?
Genau, also wenn man Digital Assets hört, dann kann man gleichzeitig auch denken, Kryptoassets oder generell Blockchain-basierte Vermögenswerte. Wir definieren einfach das Thema ein bisschen breiter als nur gerade Kryptowährungen, wo halt relativ viel auch noch darunter fällt, was nämlich Blockchain-basiert ist, nämlich alle Anwendungsfälle im Zahlungsbereich fallen darunter, alle Anwendungsfälle im Securities-Bereich, also zum Beispiel tokenisierte Aktien, tokenisierte Immobilien, Kunst.
Was heisst tokenisierte Aktien oder tokenisierte Immobilien?
Das bedeutet, dass man im Prinzip ein reales Asset draussen in der Welt nimmt und das verbrieft. Also im klassischen im Finanzsystem ist das eigentlich nichts anderes als eine Verbriefung basierend auf der Blockchain-Technologie.
Also da kommt über einen Anteil Schein über und dem gehört dann nachher ein Teil von einem Asset, von einer Liegenschaft oder von einer Aktie, die ich habe.
Genau, da hat man mit dieser Technologie das erste Mal in der Welt die Möglichkeit, relativ teure Gegenstände, die sich zum Beispiel ein Kleinanleger nicht leisten kann, zu stückeln oder eben zu tokenisieren und so zu investieren, demokratischer zu machen.
Das heisst, mir gehört nachher digital ein Teil vom wunderschönsten Grundstück an einem Zürichsee oder an einem Bielersee.
Oder zum Beispiel ein Teil von einem Picasso, wie es eine Bank Signum gemacht hat, wo ca. vor einem Jahr ein Picasso tokenisiert hat und ca. 5'000 Investoren die Möglichkeit hat gegeben, ein Picasso zu besitzen.
Bei wem der nachher dann in der Wohnung hängt, das ist dann eine andere Frage, die man müsste klären.
So läuft es nicht. Und der Picasso wird auch nicht umgegeben, dass jeder mal eine Woche darf halten. Der wird verwahrt von einer Galerie und wird dort mit allen Sicherheitsvorkehrungen selbstverständlich super verwahrt. Und im Fall von einem Verkauf wird nachher dann anteilsmässig natürlich die Verkaufssumme ausgezahlt.
Wenn ihr die Möglichkeiten anschaut bei der PostFinance, wohin geht der Markt? Was passiert jetzt gerade aus Kundensicht, aus meiner Sicht natürlich in den nächsten 3 Jahren, in den nächsten 5 Jahren? Was erwartet uns?
Es gibt natürlich enorm viele Entwicklungen und vor allem gerade in der PostFinance, wo Bank ist von sehr vielen KMUs, gibt es enorm viele Entwicklungen, die hier natürlich auch die Firmen, die Kleinfirmen betreffen. Zum Beispiel gerade in der Tokenisierung von Firmenanteilen ergeben sich ganz viele neue Möglichkeiten, wie so eine Firma am Kapitalmarkt kann Geld aufnehmen kann. Durch die Technologie erlauben sich sogenannte Crowd-Investings. Das bedeutet, dass also Firmen können, öffentlich quasi Kapital aufnehmen und ihre Aktien handelbar machen, ohne dass sie an die Börse gehen. Und das ist natürlich etwas, was ziemlich revolutionär ist.
Ich muss mich als KMUler mit so vielen, als Familienunternehmen mit so vielen Themen auseinandersetzen. Wir haben Nachhaltigkeitsthemen, wo rum sind. Ich muss schauen, dass ich im War for Talents die richtigen Leute in die Firma überkomme und. Und jetzt muss ich mich auch noch mit Kryptos auseinandersetzen.
Es ist nicht, es ist, eigentlich sollte man das als Segen anschauen, nicht als Fluch. Nämlich, die Technologie gibt mir ein Tool, wenn ich meine Prozesse im Corporate Action Bereich, wenn man es jetzt grösser anlegt, effizienter kann gestalten.
Das heisst, ich komme die Finanzierung über, die ich brauche, kann meine Liquidität sicherstellen und kann so mein Business dort hin entwickeln, wo ich das auch möchte.
Ja, und das geht nachher dann noch weiter, oder? Aktienbuchführung, potenziell Dividendenauszahlungen, digitale GV, das läuft dann alles über die Tokenhalter, wird geregelt quasi, wer ist im Besitz von diesen Token, also von diesen Aktien, und wird über das gesteuert.
Das heisst, die ganzen mühsamen Geschäftsprozesse, die werden ein bisschen einfacher und ein bisschen agiler, wie man so schön sagt.
Absolut, es wird natürlich paper-based, ist Vergangenheit. Und auch, dass man gewisse Sachen natürlich kann selber machen, wo man vielleicht vorher hätte Hilfe gebraucht.
Dann wird man nochmal selbstständig. Und das geht es ja insgesamt bei den Kryptowährungen und bei den Blockchain-Rinnen, dass man sagt, ohne Intermediaries, ohne Leute dazwischen, können selbstständig sein und können die Demokratisierung auch von diesen Märkten weitertreiben.
Im extremsten Fall kannst du völlig den Intermediär ausschalten. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Was eigentlich die Blockchain oder die Entwicklung so spannend macht, ist eben, es ist extrem transparent, es ist demokratisch, auch im Bereich vom Anlegen. Oder schaust du mit 2 Milliarden Menschen unbanked, die haben plötzlich Zugang zu Finanzdienstleistungen. Also ich glaube, es ist extrem viel Spannendes da. Und man muss aber auch immer nicht vergessen, es ist ganz am Anfang von einer Entwicklung. Man sagt, am Jahr 8, Jahr 9 vom Internet. Es ist noch nicht so einfach, es ist vielleicht noch komplex und so weiter. Aber es passiert recht viel. Also jetzt sieht man, dass eine Postfinanz in dem Markt ja auch aktiv wird. Also da sieht man, es passiert extrem viel. Darum glaube ich, es gibt auf lange Frist extrem viele Chancen, mehr Chancen als Gefahren.
Fassen wir nochmal zusammen. Wenn ich noch nie mit Kryptos zu tun hatte, wie fange ich an? Welche sind die ersten Schritte? Und warum soll ich es jetzt machen, Alex?
Für mich wäre der erste Schritt, dass man sich im Prinzip ein Wallet suchen tut, sei es jetzt ein Paper-Wallet oder einfach bei einer Börse zum Beispiel, bei einer Kryptobörse einen Account eröffnet und einfach mal ausprobiert.
Wie finde ich die richtige Kryptobörse oder das richtige Wallet? Einfach mal in App Store oder in Google Play Store suchen?
Das ist der falsche Ansatz. Entweder informiert man sich über das Internet, es gibt etliche Seiten, die Reviews machen von Anbietern. Oder man fragt in seinem Freundeskreis um, wer mit was gute Erfahrungen gemacht hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im Freundeskreis sich mit dem Zeug ein bisschen auskennt und selber etwas ausprobiert hat, ist sehr hoch.
Und beim Crypto-Wallet, wo man sich runterlässt, im ersten Schritt da dann auch der Entscheid, bin ich selber Bankdirektor? Oder habe ich gerne noch jemanden dazwischen, der dann eben auch den Transaktionscode noch verwaltet?
Also das machst du eben genau in dem Prozess, welches Wallet lade ich ab, gehe ich auf ein Exchange, also auf ein Wallet von einer Börse, zum Beispiel Coinbase, dann bist du nicht mehr so verantwortlich. Wenn ich sage, nein, ich möchte selber der Bankdirektor sein, jetzt im Bereich Bitcoin, ist es vielleicht Relay oder Exodus und so weiter, dann bist du wirklich verantwortlich und dann musst du deine die blöden Private Keys schützen.
Die Private Keys sind eben genau die Codes, auf die man dann aufpassen muss, die man nicht sollte verlieren. Jetzt habe ich das Wallet, habe so einen Private Key und dann geht es wie weiter.
Dann muss man sich entscheiden, was kaufe ich. Und dann muss man den Mut haben, zuzuschlagen und mal etwas zu kaufen und nicht wieder den Mut verlieren, auch wenn es vielleicht mal 20% zusammenbricht am nächsten Tag.
Also nicht gerade mit 100'000 Franken einsteigen, sondern vielleicht mal mit einem 100er Nötli oder mit 200 Franken.
Absolut. Und es ist immer eine gute Sache, wenn man sich eine Investitionssumme festlegt, wo man sich wohlfühlt, das zu investieren und nachher die Investition über mehrere Phasen stückelt. Das bedeutet, dass man zum Beispiel sagt, man möchte 1'000 Franken investieren und man tut 5x 200 rein mit einem Abstand von mehreren Tagen. So nimmt man nämlich die Volatilität raus und es spielt keine Rolle, ob jetzt der Kurs auf oder runter geht.
Nächster Schritt, Rino?
Ja, dann hast du das Zeug gekauft und dann darfst du es verfolgen. Und dann musst du neugierig bleiben und sich mit dem Thema, ich glaube, dann wird man angefixt, dann wird man neugierig und dann fährt man auch automatisch, sich andere Blogs zu lesen oder andere YouTube-Videos anzuschauen oder gerade Produkte und Dienstleistungen vergleichen. Ich glaube, man muss einfach mal kommen und dann kriegt man das Gespür über von dieser Volatilität, man kriegt das Gespür über, was es bedeutet. Da kommen auch immer poppen neue Wallets auf, es kommen neue Angebote raus. Ich meine, NFT hat es vor 2 Jahren, ist nicht in der Breite gewesen, jetzt ist plötzlich überall, reden alle von NFT. Das läuft alles auf Blockchain und mit Kryptowährungen. Also ich glaube, dann hat man den Einstieg gemacht in die Welt und dann nachher ist man in dem Abenteuer Krypto dabei.
Im Abenteuer Krypto, wo muss man aufpassen? Wo darf man nicht reinlaufen?
Ich denke, man sollte aufpassen, dass man nicht bei einem ICO mitmacht, wo man die Leute nicht kennt oder wo man nicht 100% hinter dem Produkt kann stehen, wo dort abgerissen wird.
Also ICO ist das Initial Coin Offering, wenn jemand einen neuen Coin auf den Markt bringt.
Genau, dort haben enorm viele Leute die Hände verbrannt, vor allem 2017, 2018, wo halt viel Geld verloren ist gegangen, weil relativ viel heisse Luft rum war. Das sollte nicht passieren, wenn man, sagen wir mal, in den grössten X Coins investiert. Da spielen andere Faktoren rein, weil da geht es nicht darum, dass ein ICO stattfindet, wo zum Beispiel die rechtliche Dimension noch relativ unklar ist, sondern dort investiert man in etwas, wo man sagt, man setzt auf das Protokoll zum Beispiel.
Rino, viele von den Leuten, die Geld verlieren oder Geld verloren haben, ich nehme an, du kennst auch einige davon, die landen dann bei euch im House of Satoshi und sagen, da habe ich jetzt etwas falsch gemacht. Was gibt es noch für weitere Risiken, wo man muss daran denken?
Ja, also eben, das Angebot, es gibt extrem viel auch so auf YouTube und so weiter, Leute, die dir hohe Renditen versprechen, wirklich Achtung, Gefahr. Und für all die, also wirklich, da kommen die Leute zu uns ins Haus auf Satoshi und sagen, du, ich kann mein Geld erst rausziehen, wenn ich nochmal nahe einzahle. Das ist Scam. Also wirklich aufpassen, bei welchem Provider man ist. Es hat wirklich ganz viel Tolles, also. Und das andere ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, wenn man den Weg einschlägt, mit sich mit einer Private, also man möchte selber der Bank direkt, dass sie selber die Crypto-Assets verwalten, dann mach dich schlau, wie das genau geht. Da musst du halt mal 1-2-3 her sitzen, auch mit so Hardware-Wallets, wo eben das aus dem Netz ist, dich beschäftigen. Es ist nicht einfach, ein Kaugummi kaufen im Kiosk. Das ist ein bisschen etwas anderes.
Und sonst mal nachlesen oder einen Kurs machen, dass man wirklich daraus kommt und vielleicht dann doch auf die ein oder andere noch den Weg zum Kryptomillionär findet. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Alex, merci vielmals für deine Zeit.
Ja, merci vielmals für die Zeit. Sehr spannend gewesen und, ich empfehle allen zu warten, weil nämlich Banken kommen immer mehr in den Markt rein. Und für alle, die eben sich nicht wohlfühlen, Bankdirektor zu sein, empfehle ich zu warten, bis die Hausbanken ebenfalls drin sind, weil dann, spätestens dann, kommen Services dazu, wo sich jeder sollte wohlfühlen.
So lange warten, aber sich trotzdem schon mal jetzt mit dem Thema auseinandersetzen.
Absolut.
Rino, danke vielmals an dir für deine Zeit.
Danke, es war cool gewesen, merci.
Und euch danke, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch mit dem Thema Kryptos auseinandergesetzt habt. Wir haben doch die Hoffnung gehabt und ich zumindest auch für mich den Schritt können machen, dass ich weiss, wie starten mit Kryptos, auf was man muss schauen, welche Risiken das es gibt. Und wenn ihr noch mehr nachlesen zum Thema, dann könnt ihr das jetzt online machen auf www.postfinance.ch. Da gibt es weitere Tipps auch zum Thema Krypto. Und dort erfahren wir vor allem auch, wenn der Alex und PostFinance parat sind für das Thema Krypto. Und für euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.